Guten Morgen. Geht's euch gut? Seid ihr wach? Ich auch. Vielen Dank, ihr Lieben. War super. Danke. Schön, auch neue Lieder zu hören, wenn man kommt. Ist echt cool. Wer hat heute Morgen schon gelacht? Ja? Ja, gut. Und die anderen? Noch nicht? Wollen wir mal versuchen? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Okay. Für manche einen ist das ja immer noch eine Herausforderung, ne? Auf Kommando zu lachen. Oh, Entschuldigung, ich muss husten, wenn ich lache. Aber ich glaube, dass es wichtig wäre. Ich glaube, dass es wichtig wäre. Ehrlich, ich glaube, es ist wichtig, dass ihr fähig seid zu lachen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle fähig sind zu lachen. Wo uns manche Leute sagen, dass man sich in diesen Tagen über bestimmte Sachen gar nicht mehr freuen darf. Solche Aussagen gibt es ja. Würde ich denken, ja, das stimmt. Es gab immer schon Zeiten, wo man sich über überhaupt nichts mehr freuen könnte und die Freude am Herrn hat sich nicht geändert. Und manchmal braucht so ein Schritt da einzutreten, gell? Zum Beispiel, ha, ha, ha. Ich wünschte, das könnten wir alle miteinander machen. Ich fände es so gut, weißt du? Ich habe auch ein prophetisches Wort für euch heute Morgen. Cool, ne? Das Wort ist Symparakaleo. Symparakaleo heißt das Wort. Das ist gut, oder? Das steht im Römerbrief, glaube ich, im Römer irgendwo, Römer 1, steht im Zusammenhang, schreibt der Paulus an die Römer, denn ich mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, an jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Und das Wort Symparakaleo ist dieses Wort mitgetröstet werden. Und wenn man das liest, dann denkt man, oh, das passt doch super, oder? Ich meine, die Zeiten sind hart und es ist doch gut, wenn wir uns gegenseitig so ein bisschen mittrösten, ne? So, dann haben wir alle Trost, sind alle getröstet. Und ich meine, Trost ist wirklich nicht, dass ich mich über Trost lustig machen will, das nicht. Manche Leute brauchen wirklich Trost. Aber Symparakaleo bedeutet viel mehr. Das bedeutet mit auferbauen, mit stärken, mit kräftigen, mit ermutigen. Und ich glaube, dass der Herr euch heute Morgen sagen möchte, ihr seid stark. Deswegen finde ich interessant, dass Birgit gerade nochmal auf die Kraft so abgehoben hat. Ich glaube, dass Gott sagen möchte, ihr seid wirklich stark. Ihr seid stärker, als ihr glaubt. Ihr habt viel mehr Kraft, als ihr denkt. Und was dazu aber wichtig ist, ist, dass man sich gegenseitig in dieser Kraft ermutigt. Wir müssen uns da gegenseitig stärken. Ich glaube, dass wir ehrlich gesagt ein paar Chancen verpasst haben, bereits uns zu stärken in dieser Kraft, weil hätten wir sie genutzt, würden wir in einem Ökosystem leben, in dem Leute so stark werden, dass diese ganze Stadt massiv verändert würde. Hört mir bitte zu. Also was ich meine ist, es gibt ein sich gegenseitiges Stärken, wo so eine Überzeugtheit von dem Wirken Gottes in uns existiert, dass einzelne Personen über sich hinauswachsen und etwas in die Stadt hineintragen, was alles verändern kann. Ja, Pastor. So, bei uns sagen sie mal Pastor Martin. Ja, Pastor. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Und ich denke, ehrlich gesagt, dass es fast wichtig wäre, ja, man kann das sagen, Buße tun, weil Buße tun bedeutet umdenken. Und ich glaube, wir müssen umdenken. Die Zeiten sind nicht leicht, das ist mir bewusst. Ja. Und ich glaube, dass die meisten von uns wahrscheinlich unbewusst, nicht mal bewusst in diesem Gefühl sind, an den Dingen, die passieren, kann man sowieso nichts ändern. Aber es stimmt nicht. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Hier, ihr seid stark. Ihr seid ein starkes Team. Ihr habt Kraft, ungeheure Kraft. Und dazu gehört, dass man sich einfach gegenseitig in diese Auferbauung fördert, dass man sich Gutes zuspricht. Meine Frage, Wie oft hast du heute Morgen schon gesagt, ich bin mehr als ein Überwinder? Kannst du mal zeigen? Wer mehr als einmal? Okay. Wie oft hast du heute Morgen schon gesagt, ich bin eine neue Schöpfung in Christus und das ganze Alte ist vollständig vorbei und ich bin ganz neu? Wie viele Leute von euch haben heute Morgen? Das ist gut. Das ist schon mal vier. Ihr habt jetzt schon den ersten Auftrag. Ihr habt den Auftrag zu den anderen zu sagen, hör mal, du bist übrigens eine neue Schöpfung und das ganze Alte ist vergangen, du bist völlig neu. Und wer von euch hat heute Morgen schon gesagt, ich hab den Sinn Christi, deswegen bin ich voll mit guten Ideen und Weisheit. Wer hat das heute Morgen schon gesagt? Da, eins, zwei, drei, vier. Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr müsst mit den Leuten reden und denen sagen, hey, du hast den Sinn Christi, du bist voller guter Ideen. Das geht noch weiter. Man könnte das so weit führen, weil es gibt in den Sprüchen gibt's einen Vers, wenn der auf die richtige Art und Weise übersetzt wird, heißt das, gute Ideen, brillante Ideen machen sich bezahlt und bringen dir Wohlstand, steht tatsächlich da. Du kannst zu den Leuten sagen, pass mal auf, du hast den Sinn Christi. Du hast extrem viele gute Ideen, die Weisheit Gottes, die Fähigkeit, sie umzusetzen. Und es sind Ideen, die sich bezahlt machen und dir Wohlstand bringen. Yes! Darf man sowas sagen? Ja, das steht halt in der Bibel. Ich kann ja auch nichts dafür. Aber der Punkt ist natürlich, wenn wir nicht selber mit unseren eigenen Worten auf eine gute Art und Weise haushalten, wie wollen wir dann andere ermutigen? Deswegen frage ich, wie oft hast du heute Morgen schon ein Bekenntnis des Glaubens ausgesprochen? Ich war ein bisschen hin und her gerissen. Ich hätte zwei Predigten heute. Ich werde die eine nicht machen, deswegen mache ich die jetzt. Das ist da, wo es darum geht, welche Worte wir gebrauchen. In der Bibel heißt, wir sollen dann am Bekenntnis festhalten. Da könnte man sagen, geht es um Christus und so. Aber Bekennen an sich bedeutet erstmal das Gleiche sagen wie Gott. Und wie oft machen wir das? Wie oft sagen wir das Gleiche wie Gott? Oh, heute ist wieder so ein richtig bescheuerter Tag. Das ist genau das, was Gott gesagt hat, gell? Also heute fühle ich mich wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas auf die Reihe kriege. Genau das sind nicht die Worte Gottes. Oder? Die andere Predigt, die ich nicht predige, da geht es darum, je mehr wir uns bewusst entscheiden, zu bestimmten Zeiten des Tages absichtlich Worte Gottes zu sprechen, desto mehr wird uns an den anderen Zeiten des Tages, wo wir uns nicht bewusst entscheiden, wird uns plötzlich bewusst, was wir eigentlich reden. Nochmal? Je mehr wir uns für bestimmte Zeiten entscheiden, indem wir uns bewusst sagen, dass wir Wort Gottes sprechen, desto mehr wird uns bewusst an den Zeiten, wo wir nicht drüber nachdenken, was wir dann eigentlich reden. Und irgendwie, wenn man das bewusst tut und wenn man sich das angewöhnt, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du denkst, oh, das sollte ich jetzt besser nicht sagen. Und das machst du dann auch nicht mehr. Weil wir sind nämlich mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und ich bin tatsächlich, ich wandle im Geist der Heiligung, wandle ich. Die Frucht des Geistes, Selbstdisziplin, die ist in meinem Leben total wirksam. Deswegen kann ich jetzt auch wieder abnehmen. Das ist super praktisch, ehrlich, ist wirklich super praktisch. Was reden wir? Und wenn wir die richtigen Dinge reden, dann sind wir auch nach und nach möglich, andere richtig zu erbauen. Ich meine, vielleicht sollte ich einen Teil dieser Predigt doch noch sagen, weil das nämlich wirklich interessant ist. Doch, das mache ich kurz. Ich sage euch das Highlight aus dieser anderen Predigt. Soll ich das machen? Das Highlight, damit man meine Worte besser versteht. Die Worte, die ich rede, sind wie ein kleines Rüderlein. Das gibt so einen unscheinbaren Vers. Der steht im Thessalonicher Brief, im 2. Thessalonicher 2, das Vers 16 und 17. Wirklich unscheinbar. Steht er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und befestige sie in jedem guten Werk und Wort. Tröste eure Herzen und befestige sie in jedem guten Werk und Wort. In der Passion wird das so übersetzt, da steht es, er möge euch eure Herzen ermutigen und euch inspirieren mit Stärke, um alle Zeit das zu tun und das zu sprechen, was gut und schön in seinen Augen ist. Und dann gibt es eine Fußnote, die ist wirklich der Burner. Da steht, dass im Aramäischen eine mögliche Übersetzung ist, er wird dafür sorgen, dass eure Herzen ein Brunnen der Prophetie werden. Und er wird bei euch sein in jedem guten Werk und in jeder guten Tat. Er wird dafür sorgen, dass eure Brunnen, eure Herzen zu einem Brunnen der Prophetie werden. Ich bin ehrlich auch davon überzeugt, dass Gott sagt, Symparakaleo, ja? Ihr seid stark. Und ihr habt die Fähigkeit, euch gegenseitig zu ermutigen. Und ein großer Teil mit der Ermutigung hat was mit Worten zu tun, ganz viel. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich in meinem eigenen Leben anfange, die richtigen Worte zu sprechen, okay? Aber wenn ich das tue und wenn ich dann weißt du, man kann sich auch festlegen zu sagen, heute werde ich mindestens zu 3 Leuten etwas sagen, was sie aufbaut. Ja? Ich werde mindestens 3 Leute mir rauspicken, und ihnen etwas mitteilen, was sie stärkt und kräftigt. Und wenn ich das tue, dann dehne ich die Zeit, in der ich wirklich Kontrolle über das, was ich rede, habe, die dehne ich dann aus. Und wenn ich das tue, bin ich auf dem Weg dabei zu erleben, dass mein Herz zu einem Brunnen des Prophetischen wird. Und es gibt dann so einen Schnittpunkt, wo du merkst, jetzt geht's ins Prophetische rein. Und ich würde euch auch nicht unbedingt sagen, also man muss nicht immer anfangen mit so spricht der Herr oder jetzt habe ich einen prophetischen Eindruck. Also ich wollte dir sagen, du bist wirklich eine tolle Person und siehst gut aus und jetzt habe ich auch noch einen prophetischen Eindruck für dich. Sondern es fließt und man kann es auch genauso fließen lassen und wir können das dann empfangen, so oder so, ja. Wenn hier sind wir jetzt 70 Leute oder 60 Leute oder 70 Leute oder sowas, wenn sich alle entscheiden, da rein zu investieren, wird das wie ein Ökosystem oder wie eine Feuerstelle, da kannst du jeden Topf drauf stellen, der wird heiß. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir wieder erbaut und aufgebaut werden und dass wir gestärkt werden. Und wisst ihr nicht, dass diese Gemeinde gerade es besonders nötig hat. Das haben alle Gemeinden nötig. Wir leben in einer Zeit, wo es jeder so nötig hat. Und wo wir verstehen, dass wir tatsächlich als ein Leib gesetzt sind. Auch in der lokalen Gemeinde. Wir sind eins. Deswegen tue ich mir selber einen Gefallen, wenn ich Kanisia aufbaue und sage, dass ich mich so freue, dich zu sehen, so stark, dass du da bist. Und du bist eine Frau Gottes. Wusstest du das eigentlich? Du bist eine Frau Gottes. Du bist stark in Christus. Er hat dich gesegnet und von dir fließen Ströme des lebendigen Wassers. Ob du das merkst oder nicht, aber von dir fließen sie. Und du wirst erleben in der nächsten Zeit, dass plötzlich dieses Bewusstsein, dass sie fließen, mehr wird und du dort hineintrittst und irgendwie neu deine Bestimmung in dir wachgerufen wird, zu wem Gott dich eigentlich berufen hat. Und das ganze Erbe, das auf dir liegt, von der Seite der Familie, wird freigesetzt werden durch dich und du wirst tatsächlich dort hineintreten. Und weißt du was? Das Gefühl, Dinge vergessen oder verpasst zu haben, wird sich einstellen, weil du weißt, dass du voll drin läufst. Und stell dir vor, wir würden so miteinander umgehen. Weißt du, bau jemanden auf und erlebe, wie das anfängt, ins Prophetische reinzugehen. Gott möchte dich da stärken. Und stell dir mal vor, eine ganze Gemeinde wird so funktionieren. Meinst du, hier könnte in der Stadt irgendwas passieren, ohne dass wir Einfluss nehmen? Das geht nicht. Ihr seid stark. Ich weiß auch nicht, also ich komme nachher noch zur Predigt vielleicht, aber was ich nicht weiß ist, was ist das eigentlich, was so lähmend wirkt? Vielleicht würdet ihr sagen, gibt's nicht, aber ich würde sagen schon. Wenn ich mich umgucke, denke ich, dass viele Leute wirklich in so einer eher in einer sehr passiven Haltung sind. Das meine ich nicht hier generell, sondern überhaupt einfach. Und ich denke, also eine Sache ist, also das Ding hat sich irgendwie entwickelt mit Corona, ja, da ist nochmal wirklich was zerstört worden bei Menschen, da ist meiner Meinung nach sogar mehr zerstört worden, als uns das bewusst ist. Ich glaube, dass einerseits diese Krankheitsgeschichte irgendwie sehr viel Einfluss genommen hat. Dann glaube ich, dass diese ganze Lockdown-Geschichte sehr viel Einfluss genommen hat, weil Social Distancing führt dazu, dass bestimmte Funktionen des Menschen irgendwie sehr dezimiert funktionieren. Und wenn du dann auch noch nur Leuten begegnest mit Maske, ist das der nächste Schritt, weil du siehst nicht mehr, was mit der nonverbalen Kommunikation passiert. Wusstet ihr, dass im Kopf ein Hormon existiert, das nennt sich Oxytocin? Da habe ich schon viel drüber geredet hier. Oxytocin ist eine gute Sache. Männer haben davon viel zu wenig, Frauen haben viel, ja. Deswegen reden Frauen auch mehr, aber Oxytocin wird das Bindungshormon genannt. Das ist das Hormon, wenn ich mit jemandem mich verbinde, wenn ich mit jemandem Beziehung baue. Und wenn das freigesetzt wird, ist das gut für den Körper, weil das andere Prozesse auch anregt. Zum Beispiel sorgt Oxytocin dafür, dass meine Fähigkeit, Dinge an mich zu erinnern, und werden dadurch unterstützt. Jetzt stell mal vor, wir haben keine Beziehung mehr oder wir haben kaum noch nonverbale Kommunikation. Die soziale Distanz ist da und alles, weißt du, immer weiter. Was macht das mit mir? Was macht das auch mit den anderen Fähigkeiten meines Leibes? Und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das einer der Punkte ist, warum wir erleben, dass an manchen Stellen so eine Passivität ist. Aber was ich sagen kann, ist, wir können echt eine bewusste Entscheidung treffen für uns, diese Sachen zu ändern. Das geht. Und ein Teil davon ist, dass ich hineinpresse, da rein andere zu dienen, indem ich positiv in ihr Leben reinspreche, prophetisch hineinrede. Das ist eine Möglichkeit und es gibt mehr. Eine zweite Möglichkeit möchte ich euch auch gerne sagen. Eine zweite Möglichkeit ist, dass ich mich entscheide, wie soll man sagen, soziale Hygiene zu betreiben. Und damit meine ich eigentlich Sozialmedienhygiene oder vielleicht sollte man sagen Informationshygiene. Welche Informationen lasse ich jetzt auf Dauer eigentlich beständig in mich rein und welche nicht? Was für manche vielleicht eine Challenge wäre, guck doch einfach bei deinem Handy mal nach, wie viel Zeit du mit welchen Apps zubringst jeden Tag. Da gibt es so Durchschnittswerte, die kann man nachgucken. Und alles, was über 3 Stunden liegt, ist bedenklich. Du, ich spreche aus Erfahrung, wirklich. Also man sollte gucken, wie viel man verträgt. Weil wenn man in den verschiedenen Kanälen, die man so hat, bestimmte Bilder, vor allem grafische Bilder, so vor die Augen geballert bekommt, werden Ängste ausgelöst in uns. Und diese Ängste wiederum machen was mit uns. Die gehen in die gleiche Ecke rein. Die behindern unsere Prozessfähigkeit im Denken und verschiedenen Dingen. Und sie schaden, sie sind nicht gut. Deswegen ist so wichtig, also ich habe mal so einen Spruch gehört, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Steht, glaube ich, im ersten Sprecher 12, ne, keine Ahnung, aber das ist hier genau das Gleiche. Das sind gute Sachen, die ich gerade sage, wirklich, die sind echt gut. Und die sind total einfach. Aber es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Wenn ich nicht irgendwie jetzt mir das vornehme und sage, okay, wenn ich das nächste Mal das Gerät in die Hand nehme, dann gucke ich mir so erstmal die Zeiten an, damit ich wenigstens einen kleinen Schock habe. Vielleicht hilft ja eine Schocktherapie. Und wenn ich mich nicht jetzt entscheide zu sagen, ich werde das tun. Und wenn ich nicht jetzt sogar anfange zu mir zu sagen, ich bin tatsächlich eine neue Schöpfung. Kannst du machen, wo du gerade sitzt? Ich bin tatsächlich eine neue Schöpfung. Eigentlich vermag ich alles durch den, der mich kräftig macht. Ja. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Wow, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Ja, durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist habe ich Kraft, Liebe und Selbstdisziplin. Wow, das kannst du jetzt machen. Du kannst jetzt anfangen. Dann können wir aufhören mit der Predigt, ist alles super. Ist echt wahr. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Okay? Ja. Ich meine, das ist das Problem, wenn man predigt. Man möchte immer sehen, dass die Leute sagen, yay! Und so. Kommt vielleicht noch, mal sehen. Vielleicht kommt der Tag. So, jetzt, ich habe ja was vorbereitet. Herr Jesus, danke, dass dieser Tag heute unser Leben verändert. Danke, Herr. Amen. In den Sprüchen steht es: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist ein Vers, den haben wir alle gehört. Und auch in der letzten Zeit haben wir den alle gehört, oder? Ja? Da habe ich gedacht, dann ist das nicht so ungewöhnlich, dann kann ich da auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und was ich mir wünschen würde, und das passt mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe, weil ich glaube, dass unser Sprechen einen großen Teil zu dem beiträgt, was ich mir wünschen würde, was als Ziel von heute irgendwie passiert. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass an diesem Sonntag Entscheidungen getroffen werden oder irgendwie was uns bewegt, dass wir zukünftig jeden Tag immer mehr mit so einem Bewusstsein leben, dass wir in einem fortschreitenden Prozess unterwegs sind. Was ich meine ist, manchmal wacht man morgens auf und denkt, es ist ein Tag wie jeder andere. Aber man kann auch morgens aufwachen und denken, heute ist ein Tag, in dem der Prozess Gottes mit meinem Leben weitergeht. Und ich weiß nicht so genau, oder sagen wir mal so, ich glaube halt, dass es so etwas gibt wie eine Möglichkeit, das zu beeinflussen, ob ich in diesem Bewusstsein lebe oder ob ich nicht darin lebe. Ich glaube nicht, dass das zufällig ist. Und ich glaube, dass für alle die heute Morgen hier sitzen und das nicht in der letzten Zeit nicht so erlebt haben, ich glaube, Gott öffnet eine Tür, dass du wieder dahin zurückkommen kannst, dass du sehen kannst, Gott ist mit dir auf dem Weg und zwar schon die ganze Zeit. Und das ist ein wirklich guter Weg und er hat Veränderungsprozesse, die ganze Zeit in dir stattfinden, aber du kannst heute dich entscheiden, mit denen so zu kooperieren, dass diese Prozesse auch noch effektiver und noch tiefergehend sind. Ja? Und das ist, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt alles gelöscht? Nee, habe ich nicht. Herzensprozesse, genau. Und da gibt es diesen schönen Vers auch aus Sprüchen, da heißt, auf die gleiche Art und Weise, wie Gold und Silber durch Feuer geläutert werden, das Sprüche 17,3, reinigt der Herr unsere Herzen durch die Tests und Herausforderungen unseres Lebens. Und der Punkt ist, dass wenn du mal darüber nachdenkst, dass die Perspektive des Himmels nicht eine Kurzzeitperspektive ist, sondern er sagt hier, er redet von den gesamten Herausforderungen, von allen Challenges, die wir so im Leben erleben. Alles. Von vorne bis hinten, von klein bis groß bis alt. All diese Dinge nutzt Gott dazu, dass unser Herz auf die gleiche Art und Weise geläutert wird, wie Silber und vom Feuer geläutert wird. Das ist eigentlich schon krass, oder? Ich möchte euch noch einen Vers vorlesen. Den habe ich irgendwo gefunden. Der ist, Sprüche 16,31. Heute ist irgendwie viel aus den Sprüchen. Da heißt es, hohes Alter mit Weisheit krönt dich mit Würde und Ehre, weil es die Zeitspanne eines ganzen Lebens der Gerechtigkeit braucht, um es zu erlangen. Also ich habe das aus der Passion. Genau, und das ist cool. Also ich finde die Betonung in der Passion ganz gut. Es braucht ein ganzes Leben der Gerechtigkeit, um zu dem Punkt zu kommen, dass du im Alter mit dieser Weisheit gekrönt bist. Das heißt, mit anderen Worten, also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ich wünschte, ich hätte früher mehr da rein investiert, Gerechtigkeit nachzugehen, weil dann hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr Weisheit. Die Bibel sagt, dass Weisheit zu finden ist auf dem Weg der Gerechtigkeit. Was heißt Gerechtigkeit? Gerechtigkeit würde ich heute definieren als die Sehnsucht und das praktische Umsetzen der Sehnsucht, in allen Dingen Gottes Absichten und Pläne zu erfüllen oder darin zu wandeln. Das schließt natürlich mit ein, dass man nichts Ungerechtes tut, aber das ist noch viel mehr. Und dieses Ziel zu verfolgen, heißt nicht, ich empfinde auch aus der Schrift nicht, dass Gott sagt, es muss immer gelingen, sondern ich glaube, also ich habe das an einer anderen Stelle gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, da heißt es, dass Gott das Herz gefällt, das der Gerechtigkeit nachjagt. Es geht nicht darum, in allem gerecht zu sein, obwohl das schön wäre und nichts dagegen spräche. Also Gott nicht sagt, also du darfst auf keinen Fall gerecht sein, weil dann wäre es schon zu weit. Nee, aber der Punkt ist, dem nachzujagen und diese Sehnsucht zu haben in allem, und zwar für unsere Freunde, die an dem Gesetz irgendwie manchmal so Zweifeln. Das geht nicht so sehr darum, das Gesetz zu halten, sondern es geht darum, die Absichten und Pläne Gottes in meinem Leben umgesetzt zu sehen. In der Bestimmung zu laufen, die Gott für mich hat. Und klar gehört damit dazu irgendwie, dass ich den Nächsten liebe wie mich selbst. Das sind Teile, die rundherum gebaut sind. Aber in dem Ganzen zu wandeln und zu sagen, Herr Jesus, ich wünsche mir nichts mehr, als dass ich in dem lebe, wofür du mich eigentlich geschaffen hast. Und eigentlich geht es hier theoretisch wie in wenigstens jedem so, der Jesus kennengelernt hat, oder? Hier wird doch jeder sagen, oder? Ist jemand, der da sagen würde, nee, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, in dem zu leben, was Gott für mich bereitet hat? Gibt es keinen, oder? Oder hast keinen Mut, dich zu melden? Darfst du machen, hier ist oh, echt okay. Du möchtest nicht darin leben? Okay, nicht in allem. Ja, okay, aber du, worüber du redest, also du sagst ja eigentlich, nicht in allem habe ich das Gefühl, dass mein Wille, das zu tun, schon stark genug ist. Aber eigentlich liegt darunter der Wille, dass es so wäre. Ja, das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist das, was Jesus gefällt, wonach er sucht. Er sucht diese Herzen. Und ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst werden, dass dieser Wunsch in unserem Herzen existiert. Und das führt dazu, dass wir dem nachjagen und darin leben wollen. Und das führt dazu, dass Weisheit in unser Leben reinkommt, weil es bedeutet, dass Gott uns darin lehrt. Weisheit bedeutet, nach dem Wissen, das Gott hat, gemäß dieses Wissens zu denken und zu handeln. Das heißt nicht immer, dass wir das gleiche Wissen haben, aber das wächst. Aber die Befähigung, nach den Vorlagen Gottes zu leben, danach zu handeln, das wächst vor allem. Darin schult er uns, wenn wir diesen Wunsch haben, in allen Dingen seine Pläne zu erfüllen. Okay? Und ein Teil davon ist eben, dass unsere Herzen auf diesem Weg gereinigt werden. Ich habe hier auch noch stehen, also dass man vielleicht darüber sprechen müsste, was ist denn eigentlich genau unser Herz? Und dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich muss man nicht darüber reden. Weil irgendwie ist diese ganze Definiererei von solchen Sachen, finde ich, die grenzt so an diesem analytisch-griechischen Denken. Dann hat man irgendwie so ein paar Sachen definiert und stellt am Ende fest, gehört vielleicht doch noch was anderes dazu und so. Eigentlich ist das Herz dieser Teil in uns drin, von dem die Kernmotivation unseres Lebens, in dem die Kernmotivation unseres Lebens ist. Das ist das, wo wir dem wir nachgehen. Das ist das, was berührt wird. Das ist das, was bewegt wird. Wenn wir wirklich Erfahrungen machen, die relevant sind, dann sind das Sachen, die spürt man. Die haben eine Verankerung im Herzen und dann weißt du auch, wo dein Herz sitzt. Und dieses Ding soll gereinigt werden. Der Punkt ist, wir haben eigentlich ein neues Herz. Wir sind neu gemacht, aber trotzdem ist es so, dass Einflüsse des alten Lebens, so Muster, Denkmuster, Verhaltensmuster, immer wieder sich dem überlagern. Das ist das, wo du sagen würdest, weißt du, Beispiel, ich weiß nicht, ob ich wirklich so in allem den Willen Gottes tun will. Der Punkt dabei ist ja, dass man Erfahrungen gemacht hat, wie zum Beispiel, wenn ich wirklich was will, dann muss ich selber für mich sorgen. Ja, so eine Erfahrung, die dann dazu führt, dass wenn ich wirklich was will, dann frage ich Gott erst gar nicht, dann mache ich das. Und ich weiß aber eigentlich, ist nicht richtig. Aber der Punkt ist, dass in den Prozessen, in denen wir stehen, Gott uns dahin führt zu erkennen, warum diese Lüge in unser Leben gekommen ist und warum wir die eigentlich glauben. Und er nimmt sie raus. Und wie ich gesagt habe, mein Punkt ist, dass ich mir wünsche, dass wir heute von hier weggehen und sagen, wir stehen alle in diesem Prozess und zwar jeden Tag aufs Neue. Und jeden Tag aufs Neue ist Gott dabei, diese Sachen mehr zu reinigen und mehr rauszunehmen. Noch ein Punkt. Eine Frage wäre ja auch, wie der Herr eigentlich möchte, dass unser Herz sein soll. Ja? Das, weil wenn die Herausforderungen des Lebens, in denen wir stehen, wenn Gott die dazu benutzen möchte, dass unser Herz immer mehr, ich würde mal vielleicht so schreiben kannst du das, dass unser Herz immer mehr befreit wird und immer mehr in der Freiheit leben kann, so zu sein, wie es eigentlich von Gott gemacht ist, dann ist ja die Frage, wie ist es denn eigentlich von Gott gedacht? Weil mir das hilft, mit ihm zu kooperieren in den Herausforderungen des Lebens. Da gibt es einen Vers in Sprüchen auch, der heißt, da heißt es, ein zartes und ruhiges Herz macht dich gesund, aber Eifersucht kann dich krank machen. Er möchte, dass du ein Herz hast, das so zart ist wie ein Ribeye-Steak und noch zarter. Ein Ribeye-Steak, die sind zart, sind sehr zart. Ein saftiges, zartes, also er möchte, dass dein Herz weich ist. Und das ist wichtig, weil, also ich glaube, dass dieses Ding insgesamt wichtig ist, weil wir sind eigentlich gefordert, im Glauben zu leben, oder? Aber im Glauben zu leben, was dann dazu führt, dass ich in der Härte komme, unflexibel werde und nicht mehr empfänglich bin, das ist nicht das, was er will. Weil er möchte eigentlich, dass wir ein zartes und ein sanftes Herz haben. Und das ist ein Bild, von dem ich glaube, das müssen wir erstmal vor unserem inneren Auge erzeugen. So. Wie sieht denn eigentlich ein Mensch aus, der auf der einen Seite voller Glauben ist und erlebt, wie die Dinge, die er glaubt, wirklich geschehen, aber dabei trotzdem ein weiches Herz bewahrt, in dem er empfänglich ist und sogar Korrektur aufnehmen kann, wenn nötig. Und zwar mit Freuden sozusagen, weil die Bibel sagt da unheimlich viel drüber. Das ist echt wirklich interessant. Aber wie sieht so ein Mensch aus? Wie wäre ich? Wie wäre ich, wenn mein Herz voller Glauben ist und trotzdem weich und sanft? Ja? Und das bedeutet auch dann, dass ich in bestimmten Situationen, also mir gehen so viele Sachen durch den Kopf, ich kriege die nicht immer geordnet, ja. Aber ich hatte gestern, habe ich geschrieben, dass Gott, wir denken, dass wir recht haben, aber Gott schaut auf die Motivation. Das war dieser Vers auch aus den Sprüchen. Und ein weiches Herz zu haben bedeutet, dass ich verstehe, also dass es nicht darum geht, richtig oder falsch zu liegen in erster Hinsicht, sondern dass Gott eigentlich zuerst mal auf unsere Beziehungsfähigkeit guckt und auf das, wie wir, welche Motive hinterliegend sind. Und eigentlich ist die Frage immer, ist da Liebe drin oder ist da nicht Liebe drin? Wissen wir auch im 1. Korinther 13, ja? Und das bedeutet also, wenn ich in Herausforderungen bin, wo es Glauben braucht und vielleicht Leute dem entgegenstehen, dann sollte ich nicht mit Härte reagieren, sondern mit der Befähigung, liebevoll zu sein und trotzdem in meinem Glauben positioniert zu sein. Wie sieht so jemand aus? Das ist die Frage. Und das hilft uns, wenn wir in solche Herausforderungen reinkommen, zu verstehen, wie Gott möchte, dass sich unser Herz entwickelt. Und wir können dann leichter entlang dem laufen mit der Entwicklung, wo Gott uns hinhaben will, okay? Macht das Sinn für irgendjemand hier? Okay, das ist gut. Genau. Und ich meine, es ist natürlich, lass mal eben schauen hier. Es ist natürlich auch, da komme ich glaube ich später nochmal drauf zurück, aber wenn ich nicht drauf zurückkomme, dann möchte ich wenigstens kurz festhalten. Es ist auch interessant, dass das Herz die Fähigkeit hat, mich gesund zu machen. Ja? Halt das mal fest, da muss man nämlich drüber nachdenken. Das Herz ist ein Organ, das uns Gott gegeben hat. Also ich weiß nicht, ob es ein Organ ist oder wie man das nennen soll, keine Ahnung. Ich sage das, weil ich kein besseres Wort habe. Es ist ein Organ, das Gott uns gegeben hat, weil es uns gesund machen kann. Weil er weiß, dass wir durch Herausforderungen gehen, wo sogar Krankheiten reinkommen. Und er hat uns was gegeben, was uns in Gesundheit zurückführt. Ist das nicht schön? Hallo? Wenn das in der, Amen, danke, Manni. Wenn das in der richtigen Verfassung ist, sanft und ruhig. Habe ich vorhin was drüber gesagt? Mittlerweile bin ich ein bisschen verschroben, glaube ich. Aber wenn ich mir angucke, was alles rund um uns rum passiert und in welchen Intervallen und mit welcher Intensität, hat man fast den Eindruck, dass alles dran gesetzt wird, zu verhindern, dass Menschen in irgendeiner Form noch ein ruhiges Herz bewahren können. Aber wir können. Wir sind stark. Wir haben Symparakaleo. Wir können uns gegenseitig darein ermutigen. Und diesen Frieden zu bewahren, ist zentral. Weil ein sanftes und ruhiges Herz bringt mir Heilung und kann sogar anderen Heilung vermitteln. Yay! Kann mal jemand lachen? Dann habe ich hier noch, Ja, also ein gesundes Herz kann Heilung bewirken und wirkt sich aus auf unser ganzes Wohlbefinden. Am Anfang habe ich gelesen, dass im Herz die Quelle des Lebens entspringt. Wenn es sanft und zart ist und friedvoll ist, dann ist dieser Zustand da, in dem es dafür sorgen kann, dass dieses Leben aus Gott in jeden Teil unseres Wesens fließt. Genau, aber darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Sachen, die wichtig sind bezüglich des Herzens. Ich glaube, dass unser Herz gleichzeitig auch so etwas ist wie unser Tor zum Himmel. Also ich meine, das ist jetzt nicht überraschend, das haben wir alle auch schon mal irgendwie mehr oder weniger gehört. Sprüche 3, 5 bis 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze nicht auf deinen Verstand, auf all deinen Wegen erkenne und ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Wir kommen gleich nochmal mit mehr zu der Pforte des Himmels, aber ich möchte euch noch einen Gedanken geben zum Thema Glaube und Herz. Ja? Bei dem Glauben ist ja so eine Sache. Man fragt sich ja, also wahrscheinlich hier keiner, aber mir geht es immer wieder mal so, habe ich genug Glauben für? Kennt diese Frage jemand? Seid das die Einzigen? Darf ich mal sehen? Also ich glaube eigentlich, dass das jeder irgendwo in seinem Leben erlebt, dass er die Frage sich stellt, habe ich genug Glauben für? Und ich glaube, die Antwort darauf ist, ja, du hast genug Glauben für. Du hast immer grundsätzlich genug Glauben für alles, was dir in dem Weg begegnet. Weil Gott dir ein Maß des Glaubens gegeben hat und er hat dich nicht zu kurz kommen lassen. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit unserem Glauben um? Im Hebräerbrief heißt es, dass dem Volk Israel der Glaube nichts nützte, weil das gehörte Wort nichts nützte, weil es sich nicht mit dem Glauben verbunden hat. Und ich glaube, in dem Kontext mit Sprüche 3, dass man Folgendes sagen kann. Wir haben immer ein ausreichendes Maß an Glauben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenn wir den mit dem Wort Gottes für die Situation verbinden und unser Herz dann mit diesem glaubensgefüllten Wort füllen und in unserem Herzen versuchen zu verhindern, dass andere Dinge Raum einnehmen, dann leben wir im Glauben, und zwar in dem Glauben, den uns Gott gegeben hat. Und nicht mit einem harten oder steinernen Herzen oder sondern mit einem sanften Herzen zu sagen, Jesus, du hast mir genug Glauben gegeben und dein Wort sagt, das ist das, was dein Wort sagt. Und ich spüre, wie hier dieser Angriff kommt, ich spüre, wie da diese Attacke kommt. Aber weißt du, Jesus, dein Wort sagt, ich habe die Weisheit Gottes. Ich habe in allen Dingen zu allem aller Genüge. Und durch deine Striemen ist mir Heil, dass dein Wort sagt das. Durch deine Striemen ist mir Heilung geworden. Nicht, versteht ihr, nicht in einem Kampf, sondern in der tiefen Beziehung zu Jesus. Ja, klar, frag.
Also würde das bedeuten, ich finde das so einen wichtigen Punkt, ich weiß nicht, den müssten wir echt verstehen, also ich finde den immer wieder schwierig. Also würde das bedeuten, wir haben ein Maß des Glaubens bekommen, wo wir nicht mehr glauben, also wir haben Jesus angenommen, wir haben ein Maß des Glaubens bekommen und jedes Wort, was ich jetzt darauf lege, das brauche ich nur anzuerkennen.
Ja, oder mit dem Glauben verbinden, weißt du, das mit dem Glauben connecten. Aber
wie connecte ich das?
Indem ich
sage, ja, das ist Glauben.
Schau mal, also nehmen wir mal ein Beispiel. Also es gibt dafür gute Beispiele. Das Thema Bekenntnis ist ein wirklich gutes Beispiel dafür. Wenn ich also hingehe und welches Beispiel nehme ich denn mal? Nehmen wir doch einfach mal so ein Beispiel wie, ich habe die Weisheit oder ich habe den Sinn Christi und deswegen bin ich voller guter Ideen und Weisheit Gottes und habe die Fähigkeit, sie umzusetzen. Ich kann das so sagen. Ich kann sagen, ich habe die Weisheit, ich hab den Sinn Christi und ich habe viele gute Ideen und Gottes Weisheit und kann das alles umsetzen. Oder ich kann das mit Glauben tun und kann sagen, ich habe den Sinn Christi. Also ich meine, wie sich das bei dir anhört, das muss nicht so sein wie bei mir. Aber es geht darum, dass hier ein Prozess stattfindet, in dem ich mein Herz da einbinde und das Wort da durchfließen lasse und den Glauben, der dort ist, da rein investiere. Ich habe den Sinn Christi und das ist der Grund, warum ich so viele gute Ideen in mir habe und Weisheit und ich habe auch die Kraft, die umzusetzen. Dann lege ich das Ding mit einem Nachdruck, weißt du? Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie wir mit diesen Dingen umgehen sollten. Es geht nicht um eine Technik, sondern es geht um eine Verbindung, die im Herzen stattfindet. Und die haben wir. Die können wir auch jederzeit finden. Wir müssen uns einfach immer wieder unseres Herzens bewusst sein und den Glauben mit dem Herzen im Wort zusammenbringen. Da ist das, wo das statt. Macht das Sinn? Hilft das ein bisschen weiter? Noch nicht ganz, aber ein bisschen. Ja, ein bisschen hilft schon weiter. Das ist schon mal gut. Vielleicht können wir beim nächsten Mal, habe ich dann noch mehr Einsicht. Keine Ahnung. Aber das. Genau. Aber hier ist noch ein anderer Punkt, den ich auch eben wichtig finde. Also das hat was mit der Pforte des Himmels zu tun. Das Herz ist der Ort, auf den Gott oder das Ding, auf das Gott reagiert. Erinnert ihr euch daran, ich hatte schon mal hier, glaube ich, darüber gesprochen, über diese Situation mit Zachäus. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Zachäus sitzt auf dem Baum und Jesus sieht ihn und sagt, zu dir muss ich heute reingehen. Ja? Und Meine Frage war zuerst immer, warum, wie hat Jesus gewusst, dass, weil Jesus hat ja gesagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Wie hat Jesus gewusst, dass er zu dem hingehen musste? Und die allgemeine Vorstellung, die ich früher einmal gehabt hätte, ist ja, Jesus hat eine Viertelstunde gebetet oder vielleicht eine Stunde auf dem Berg und hat ein paar Visionen gehabt. Und eine davon war ein Mann, der auf dem Baum saß und da war er und jetzt wusste, da muss er hin. Und das kann sein, dass das so ist. Ja, es kann wirklich sein, dass das so ist. Aber mittlerweile glaube ich, dass was anderes stattfindet. Ich glaube, also ich habe auch heute nochmal und gestern nochmal ein bisschen geguckt. In der Bibel, zu der Zeit, als Jesus unterwegs war, gab es das Gespräch über ihn, das, dem die Pharisäer widerstanden hatten, dass der ist möglicherweise der Messias. Man hat das so geredet über Jesus. Ja, man hat gesagt, ey, kann das sein, dass das der Christus ist? Kann das sein, dass das der Messias ist? Wir haben von dem gehört, der tut Zeichen und Wunder. Irgendwie kann es nicht sein, dass jemand solche Zeichen und Wunder tut, wenn er nicht wirklich der Messias ist. Und andere haben dann erzählt, ja, aber der trinkt mit den Zöllnern und Hurern und ist ein Freund von dem, wie kann das sein? Und der Zachäus hört das und hat ein Problem. Der hat das Problem, dass er abgelehnt ist von seiner Gesellschaft, weil er ist ein Kollaborateur mit den Römern. Den wollten die Leute nicht. Und der hat dieses Problem und denkt, boah, wenn das der Messias ist und der Freundschaft macht mit solchen Leuten, vielleicht habe ich eine Chance bei ihm. Vielleicht habe ich eine Chance. Und in seinem Herzen ist ein Wunsch aufgestiegen. Also ich muss den kennenlernen. Ich muss den irgendwie sehen. Und das ist das Herz, von wo aus, wodurch das dieser Wunsch gelaufen ist. Mit diesem Herzen sitzt er auf dem Baum. Und ich glaube, Jesus hat gesehen, dass der Himmel in Bewegung war, wegen dem Herzen, das dort geschrien hat. Ich glaube, dass da Engel rund um den Zachäus unterwegs waren, weil der Himmel gesagt hat, da ist ein Herz, das nach Jesus sucht. Da ist ein Herz, das Gott will. Und der Himmel ist da und Jesus, boah, da, du, zu dir muss ich heute gehen. So ist das gelaufen. Ich glaube das. Für mich macht das echt Sinn, weil das eine ist, dass unser Herz das Organ ist, das wir mit Glauben füllen, und wo wir, mit dem wir mit Gott in Kommunikation treten. Und gleichzeitig, was noch dazu kommt, ist das Herz auch das Organ, mit dem wir irgendwie wahrnehmen, was im himmlischen Bereich passiert. Es kommt noch dazu. Also ich kann es gleich wahrscheinlich gar nicht in der Länge alles so machen, aber das wäre mit... Mal schauen. Ja, das wäre Mittenpunkt. Dass die Bibel eben davon spricht, dass wir es heißt ja im Epheserbrief, er erleuchtet die Augen eures Herzens, oder? Das ist sozusagen eigentlich, glaube ich, der einzige Vers, aus dem man das ziehen könnte. Aber ich denke, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Das fängt hier drinnen an. Und die Wahrnehmung von dem, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich das bei der Kanisse gemacht habe, wenn ich ein Wort sage, dann kommt irgendwas, was anfängt zu fließen, es kommt aus hier, das kommt von da. Es kommt ein gutes prophetisches Wort, wird immer vom Herzen wegfließen, immer. Und es ist wie, man stellt den Radioempfänger auf die Frequenz dessen ein, was im Herzen passiert. Und das können wir, das kann jeder von euch, jeder. Jeder, der da sitzt, kann das. Und was ich glaube ist, dass die Wahrnehmung dessen, was im Himmel rund um uns, ist ja um uns rum der Himmel, ist nicht, dass ich meine da drüben irgendwo weg, sondern das, was uns an geistlichen Realitäten umgibt, die Wahrnehmung dessen, die fängt hier drinnen an. Ich weiß nicht mal, ob man sagen kann, dass es uns umgibt oder nicht, keine Ahnung, aber hier drinnen fangen wir an, das wahrzunehmen. Und von hier drinnen aus werden angefangen, Realitäten zu schaffen. Wir schaffen damit Realitäten, wir bringen Dinge zur Realität, weil wir mit dem Himmel kooperieren. Und das sind alles Dinge, die mit dem Herzen stattfinden. Also das Herz ist für dich da, um Heilung in dein Leben reinzubringen. Das Herz ist ein Organ, mit dem wir mit Gott irgendwie kommunizieren und unsere Sehnsucht zum Ausdruck bringen. Unser Herz ist der Ort, mit dem wir den ganzen Himmel in Bewegung setzen können. Und unser Herz ist auch der Ort, mit dem wir wahrnehmen können, was im Himmel passiert. Deswegen ist es doch klar, dass der Sprücheschreiber sagt, mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Ich habe eine ganze Serie gemacht, ich weiß nicht, bei uns war es eine ganze Serie, ich hatte hier, glaube ich, einmal drüber gesprochen, über diese Bergpredigtgeschichte. Ja? Ich glaube, dass diese Bergpredigt ist ein Schlüssel, weil Jesus hatte gesagt zu den Pharisäern, es war nicht in der Bergpredigt, hat er an einer anderen Stelle gesagt, sagte, ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen und verhindert, dass die Menschenkinder die Realität des Reiches Gottes erleben. Das ist eine Übersetzung, von der ich denke, die ist wirklich gut. Also ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen und verhindert damit, dass die Menschen die Realität des Reiches Gottes erleben. Und er hat in der Bergpredigt hat er verschiedene Schlüssel der Erkenntnis geliefert und er versucht deutlich zu machen, welche Dinge es gibt, die unser Herz beschweren können und die uns in die falsche Richtung leiten. Er fängt an mit den Seligpreisungen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert könnt, dieses Wort Seligpreisung im Aramäischen bedeutet so viel wie die Kapazität zu haben, die Einheit und das Einssein mit Gott im Himmel zu genießen. Und das ist auf gut Deutsch die Kapazität zu haben, im Himmel zu leben. So kann man das sehen. Und er sagt, was wichtig ist, ist, dass unser Herz zuallererst selig sind, die haben die Kapazität, die sagen, dass sie arm im Geist sind, die wissen, dass sie sich auf Gott allein verlassen können. Und dann geht er durch die ganzen Seligpreisungen und er erklärt uns unsere Haltung unseres Herzens und er sagt, wo das hingeführt werden soll. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo er sagt, selig sind die reinen Herzens sind. Genau darum geht's, denn sie werden Gott schauen, sagt er, oder? Die reinen Herzen sind, werden Gott schauen, nicht irgendwann in der Zukunft, es geht um jetzt. Die reinen Herzen sind, die in dem wachsen und zunehmen, dass das Herz immer mehr befreit wird von dem alten Schrott und in dem lebt, wozu es eigentlich geschaffen sind diejenigen, die in der Realität des Himmels leben. Das ist das, wo er uns hinhaben will. Und das ist die Einladung heute Morgen. Und ich denke, dass das der Punkt ist, wo er, ich mache jetzt mal ohne dieses Ding hier weiter, also wo ich denke, hey, lasst uns doch gucken, was wir tun können, womit wir kooperieren können, damit wir jeden Tag in dieses Bewusstsein eintreten, dass heute ein Tag ist, wo Gott uns an dieser Stelle noch mehr freisetzen wird. Lasst uns doch die Tage leben als Leute, die, ja, wir der Gerechtigkeit nachjagen, wir zunehmend Weisheit gewinnen. Diese Dinge gehören alle zusammen. Wisst ihr, das kann man nicht voneinander trennen. Weisheit bedeutet auch, zu lernen, im Reich der Himmel zu leben. Lasst uns das doch tun. Lasst uns da hineinpressen. Und wie kann man das machen? Ich würde euch das nochmal sehr nahelegen wollen. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Also eine Sache, die super hilfreich ist, ist, wenn ich einfach mir morgens schon Zeit dafür nehme, mir dessen bewusst zu werden. Das mache ich am besten, indem ich ins Wort gucke. Und also was mir in der letzten Zeit, in den letzten paar Monaten, ich würde sagen, bestimmt 4-5 Monaten sehr geholfen hat, ist, dass ich jeden Morgen neben anderen Sachen ein Kapitel in Sprüchen lese. Und wie ich das mache, ich lese es aus der Passion Translation. Warum? Weil das nochmal ein ganz neues Licht auf die Verse wirft. Das vielleicht nicht immer hundertprozentig stimmt. Also nicht, vielleicht nicht, ich weiß nicht so genau. Ich weiß jedenfalls nicht immer, warum er manche Sachen so übersetzt, wie er sie übersetzt. Aber es wirft ein ganz klares Licht auf die Beziehungsseite, die ich mit dem Vater habe. Und für mich ist das so, dass das dieses Bewusstsein so gestärkt hat, dass ich heute wieder an einem Tag unterwegs bin, wo ich wachsen darf und wo Gott in meinem Leben etwas tun möchte. Ich brauche für so ein Kapitel morgens, brauche ich bestimmt eine halbe Stunde, wenn ich das lese. Also bestimmt, weil ich dann Sachen dazu schreibe und so weiter. Und das geht in die Tiefe. Und ich möchte euch da, also es gibt Möglichkeiten, wie du wachsen kannst. Und die sind nicht weg. Die sind ganz nah. Du kannst das. Wenn du das wirklich willst, nimm dir die Zeit. Eine halbe Stunde früher aufstehen morgens, mach das. Das funktioniert. Und du bist viel mehr mit diesem Bewusstsein unterwegs. Eine zweite Sache, die wirklich hilft, ist, sprich Bekenntnisse. Sprich Bekenntnisse über dich, über dein eigenes Leben, das Leben deiner Familie, die Gemeinde und die Menschen, die wichtig sind für dich. Und es wird dein Reden über den ganzen Tag verändern. Mach das. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Wirklich, ist so.
Die Passion Translation auf Deutsch übersetzt, wenn jemand nachdenkt.
Wo hast du die her? Hast du mit DeepL gemacht, oder?
Ja, genau.
Hast du das auch als Datenträger?
Ja.
Könnte man das nicht über Office verschicken an die Leute, die das wollen oder so? Dann könnten die Leute an Office eine E-Mail schicken und, ja? Wäre das eine Möglichkeit? Super, das ist ja echt cool. Prima, Mann, ich finde echt super. Also, ich glaube, das alles für heute erstmal, aber ich denke, ich hoffe für jeden was dabei. Ich würde gerne mit uns beten. Also, ich denke, wie machen wir das? Vielleicht stehen wir einfach auf. Warte mal, bleibt mal noch mal eben sitzen. Also, Ich möchte einfach, weißt du, wenn das jetzt nicht der Zeitpunkt für dich ist, musst du nicht aufstehen. Weißt du, aber wenn du sagst, ja, da sind ein paar Sachen dabei, wo ich möchte da gerne weiter wachsen, ich möchte gerne weiter vorwärts gehen und ich möchte auch von meiner Seite dazu beitragen, dass Gott mit mir arbeiten kann, dann stehst du bitte auf und dann würde ich für die Leute beten. Und das ist keine Schande, wenn man sitzen bleibt, wirklich nicht. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jesus, wir wollen dir echt danken. Wir danken dir, dass du alles gegeben hast, Herr, wie wir es gesungen haben. Du hast gezeigt, dass du zum Äußersten bereit bist und nicht nur das, sondern du bist eigentlich über das Äußerste hinausgegangen, Herr. Du bist den ganzen Weg bist du gegangen, Herr. Und das ist einfach nur richtig, dass wir so viel an uns liegt, so viel investieren, wie wir nur können, um diesen Weg nachzulaufen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir dadurch gerechter werden oder besser werden oder irgendwas an unserem geistlichen Status in dem Sinne verändern könnten, was du nicht schon gewirkt hast, Herr. Aber wir wollen, dass das, was du gewirkt hast, in uns zur vollen Geltung kommt. Wir wollen, dass wir als neue Schöpfung wirklich in deinem Ebenbild aufstrahlen, dass die Menschen sehen, dass du da bist. Und Vater, ich segne auch ins ganz Besonders jetzt diese Gemeinde, Christusgemeinde Duisburg. Ich spreche zur Christusgemeinde Duisburg. Ich segne euch mit Motivation und Kraft aufzustehen, innerlich Worte des Glaubens auszusprechen und ein Haus zu sein, in dem ein Ökosystem der gegenseitigen Ermutigung entsteht, das Menschen so stark macht, dass sie zu Weltveränderern werden. Ich setze euch dazu frei in dem Namen Jesus. Und Heiliger Geist, ich bete, dass diese Motivation im Inneren, im inwendigen Menschen bei jedem Einzelnen zu Hause vom nächsten Tag an sofort anfängt, eigentlich jetzt schon. Und dass es nicht darum geht, auf irgendwas zu warten, sondern dass wir jetzt schon überlegen, welche Schritte kann ich heute den Tag über noch tun, um in diesen Dingen zu wandeln, Vater. Damit segne ich jeden Einzelnen. Heiliger Geist, bitte ich, dass du kommst mit Kraft, Herr. Eine Kraft, die unsere Herzen stärkt und unsere Motivation total untermauert, Herr, in dem Namen Jesus. Und Vater, ich versiegle die Worte und bete, dass wir uns an die immer wieder erinnern, wo immer das nötig ist, Herr. Danke dafür, Jesus. Dein Segen auf diesem Haus, Herr, in dem Namen Jesus. Amen.